WDR 5. Neugier genügt.
Wir hatten Glück, haben eine Wohnung gefunden, hell und schön. Viele Familien wohnen hier. Kinder spielen im Garten, lachen, schreien im Treppenhaus. Türen knallen, das pralle Leben. Vor der Tür 4 Stolpersteine im Bürgersteig.
Walter, Lotte, Ruth, Margret. 7 Uhr hier. Minsk ermordet.
4 Steine, 4 Namen. Eine Familie wie wir. Sie haben hier im Haus gewohnt. Haben Ruth und Margret auch im Garten gespielt? Knallten sie Türen? Vertrugen die Schwestern sich gut? Gingen sie gerne in die Schule? Eine ausgelöschte Familie. Eltern und 2 Kinder. Name, Alter, Deportationsziel steht auf den Steinen. Mehr nicht. Auschwitz, Bergen-Belsen, Theresienstadt. Diese Deportationsziele sind mir bekannt. Ich weiß vom Warschauer Ghetto und Lodz. Von Minsk weiß ich wenig.
In Westdeutschland hat man sich sehr, sehr lange überhaupt nicht mit der Geschichte Weißrusslands während des Zweiten Weltkriegs beschäftigt. Es war auch überhaupt nicht im Bewusstsein, dass eben das ein ganz wichtiger Teil eben des Holocaust war.
Dr. Ursula Reuter, die Leiterin der Kölner Bibliothek Germania Judaica und seit vielen Jahren aktiv im Lern- und Gedenkort Jawne.
Die ersten, die eben darüber publiziert haben, waren eher Publizisten, engagierte, in Anführungszeichen Laien, nicht unbedingt Historiker aus den Universitäten.
Der Transport DA 219 von Köln nach Minsk. DA, für deutsche Aussiedler, erlangte 2006 durch den Dokumentarfilm Die vergessenen Kinder von Köln traurige Berühmtheit. Um Platz für ausgebombte nicht-jüdische Kölner zu schaffen, hatte man das jüdische Kinderheim und das Waisenhaus geräumt und alle Kinder mit diesem Zug verschleppt. Die Tötungsmaschinerie des Beamtenstaates ist gut dokumentiert. Aus Dienstplänen, Zugfahrplänen und Schriftverkehr lässt sich der Ablauf des Transports DA 219 rekonstruieren. 1.164 Menschen stehen auf der Transportliste, darunter 335 Kinder. 2 davon sind Ruth und Margret aus unserem Haus. Die unfreiwillige Reise zur eigenen Vernichtung kostete 50 Reichsmark pro Person und musste selbst bezahlt werden. Kinder unter 10? Kosteten die Hälfte.
Die Deportation der Kölner Juden nach Minsk war ja am 20. Juli 1942. Das war 3 Wochen, nachdem die letzten jüdischen Schulen im ganzen Deutschen Reich geschlossen wurden, auf Befehl der Gestapo. Also man weiß über den Transport ja ein bisschen etwas. Es gibt einen Bericht eines jungen Manns aus der jüdischen Gemeinde, der bei der Abwicklung des Transports in Köln-Deutz dabei war.
Mit diesem Transport im Juli 1942 ging die jüdische Jugend Kölns bis auf wenige restliche mit. Es war dies ein Transport, den ich nicht vergessen werde. Alles junge, kräftige Menschen, die sich zu helfen wussten. Es war dies der einzige Transport, wo keine Trauer herrschte, wo das 100%ige Gefühl herrschte, wir werden wiederkommen. Gefasst und reibungslos ging dieser Transport vonstatten. Ein flottes Lied wurde allem zum Trotz noch gesungen. Der Bahnsteig 5 sah diesmal keine Verzweifelten, sondern mutige Menschen, die bewusst ihr Schicksal auf sich nahmen. Und gerade von diesem Transport ist nicht einer am Leben geblieben, der Aufschluss über ihr Schicksal geben könnte. Hat man sie bereits auf der Fahrt erschossen oder sind sie später vergast worden?
Die Personenzüge des Transports DA 219 verließen den Bahnhof Köln-Deutz am Montag gegen 15 Uhr. Unterwegs ein Umstieg in Güterwaggons. Am 23. Juli um 10.22 Uhr erreicht der Zug Koidanovo, 40 Kilometer westlich vor Minsk, und wird einen Tag in der Sommersonne abgestellt. Die Ankunft am nächsten Morgen, Freitag 24. Juli 1942, 5.45 Uhr, muss zu den Dienstzeiten des Exekutionskommandos passen.
Es gibt eine Quelle, die eben besagt, dass in der Zeit, bevor dieser Transport ankam, im Wald von Blagovci nach Gruben ausgehoben wurden. Und man kann vermuten, dass die meisten eben an diesen Gruben erschossen worden sind. Möglicherweise sind auch einige in Gaswagen ermordet worden. Das waren die Tötungsarten, so schrecklich das gesagt klingt. So sind eben damals die Deportierten 1942 in Blagovčina umgebracht worden. Also entweder erschossen oder im Gaswagen erstickt worden.
Der Schleier des Unwissens legt sich über das Schicksal der Deportierten. Die Menschen des Transports DA-219 verschwinden scheinbar spurlos. Auch unsere Nachbarn. Es kam sogar noch schlimmer.
Also die Deutschen haben im Herbst 1943, als sich eben auch durch die militärische Lage abgezeichnet hat, dass man sich zurückziehen muss, eine sogenannte Enterdungsaktion eingeleitet. Das hat an anderen Orten auch stattgefunden, aber eben auch hier in Minsk durch das sogenannte Sonderkommando 1005.
Dr. Christiane Janicke, Osteuropa-Historikerin, Expertin Geschichtswerkstatt in Minsk.
Und Enterdung bedeutet eben im wahrsten Sinne des Wortes, dass diese Gruben wieder ausgehoben wurden, die menschlichen Leichen von der Erde befreit wurden an eine andere Stelle gebracht wurden, wo sie verbrannt wurden. Das heißt, die Leichen als solche sind tatsächlich nochmal vernichtet worden und sollten damit die Spuren verwischt werden, also physisch sollten sie einfach entfernt werden. Trotzdem, und das sehen wir eben an den Funden, die man da noch gemacht hat, war das natürlich nicht so gründlich und konnte auch vermutlich nicht so sein, dass man eben nicht trotzdem noch menschliche Überreste und Gegenstände gefunden hat.
Die Exhumierung und doppelte Vernichtung sprengt das Vorstellungsvermögen. Eine Szene wie aus einem Horrorfilm. Die Gruben? Ein menschlicher Abgrund. Es folgt ein erzwungenes, stummes Trauern. In der offiziellen Gedenkkultur der Sowjetunion kommen Juden als eigene Opfergruppe nicht vor. In Deutschland schweigen und verdrängen. Auch in Österreich, wo viele der dort umgebrachten Juden herkamen. Jahre vergehen. Die Bäume im Haushof wachsen in die Höhe. Der Handlauf im Hausflur bekommt einen neuen Anstrich. Der Bombenkeller, in den unsere Nachbarn als Juden nicht hinein durften, wird zum ganz normalen Kellerabteil. Es dauert Jahrzehnte, bis aus Unwissenheit Gewissheit wird.
Von meinen Eltern stand, das Datum war, stimmte wohl, dass sie, wie sie abfuhren. Und da stand, auf dem Weg nach Minsk gestorben. Und viel später kam es erst heraus, wo all die Leute hin sind. Also man wusste, man hat gesucht, da waren Listen, man hat gefragt, dann wurden gesagt, Leute sind hingebracht worden, manche kamen zurück. Aber von uns, also von meinen Eltern, ist ja keiner zurückgekommen. Man wusste auch gar nicht, was da passiert war. Bis viele Jahre später hat man es erst erfahren. Aber das ist eigentlich nicht zu verstehen. Manche sagen, ach du armes Kind, was ist das? Aber also die Zeit, das waren 50 Jahre vergangen, bis man erst genau wusste, was geschehen war.
Kurt Marx, der 50 Jahre nichts vom Schicksal seiner Eltern erfuhr, lerne ich bei meiner Suche nach Hinterbliebenen der Nachbarn kennen. Ich hatte ehemalige Schülerinnen und Schüler des jüdischen Gymnasiums Jaffne angeschrieben und gefragt, ob sich vielleicht jemand an Mitschülerinnen mit Namen Ruth oder Margret erinnert. Ungefähr 130 Kölner Kinder, die meisten davon Schülerinnen und Schüler der Jaffne, dem ersten jüdischen Gymnasium im Rheinland, haben Köln kurz vor Ausbruch des Krieges noch verlassen können, mit den sogenannten Kindertransporten. Organisiert von Dr. Erich Klibanski, dem Schuldirektor der Jaffne. Kindertransport, oder wie man heute sagt, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Das klingt schöner als Flucht ohne Eltern.
Viele von den Eltern haben Nein gesagt. Ich sage, nein, wenn wir hier bleiben, bleiben die Kinder bei uns. Und andere sagten, ja, wir sind vorbereitet, nach Amerika auszuwandern. Und wenn das Kind schon mal weg ist, dann ist es einfacher, nicht? Dann braucht man nicht immer sich Sorgen zu machen, was macht das Kind, ist es alles in Ordnung. Der ist gut in England und wir, wenn wir nach Amerika gehen, kommt er mit. Das war nicht so tragisch, das Wegfahren. Für uns nicht, für die Eltern ist eine andere Sache. Für die Eltern muss es sehr schwer gewesen sein.
Kurt Marx hat Köln mit 13 Jahren verlassen. Er lebt jetzt in London, wohnte früher in unserem Viertel. Meine Spurensuche interessiert ihn. Er hat viele Fragen an mich. möchte wissen, was meine Kinder in der Schule über die NS-Zeit lernen, welche Bücher sie über diese Zeit lesen und welche Gedanken sie sich über das Geschehene machen. Wir schreiben E-Mails und besuchen uns gegenseitig. An Ruth und Margret aus unserem Haus kann sich Kurt leider nicht erinnern.
Wir gingen auch zur selben Schule, aber ein Junge von 9 Jahre alt weiß sehr wahrscheinlich kaum, ob da ein Mädel von ein Jahr jünger in der unteren Klasse ist. Die haben nichts miteinander zu tun. Besonders die Jungen in dem Alter mit Mädeln damals sicherlich, mit den Mädchen nicht. Und also diese Kinder waren ein Jahr jünger. Und ich kannte auch den Namen komischerweise nicht. Die wohnten also wirklich um die Ecke. Ne?
Den Todesort der Nachbarn kennt Kurt Marx. Sie sind zusammen mit seinen Eltern deportiert worden. 4-mal hat er den Ort des Massakers besucht. Er wundert sich, wie mit diesem Waldstück umgegangen wurde. Dort war militärische Sperrzone und eine Müllkippe und kein einziges Schild. Er musste einen aufgeschütteten Erdhaufen überwinden, um am Ende eines langen Weges einen kleinen, unscheinbaren Grabstein zu finden. Das soll sich bald ändern, schreibt er mir. Die Weißrussen würden im Wald von Blagovtschina, 12 Kilometer von Minsk, eine Gedenkstätte bauen. Ich könnte doch mitkommen, zur Eröffnung, meint er. Braucht es diesen Ortstermin für das Begreifen? Ich habe Angst vor dieser Reise und entscheide mich dennoch mitzufahren.
Meine Damen und Herren, hier beginnt unser Anflug auf Minsk.
Die offizielle Eröffnung der Gedenkstätte im Wald von Blagovtschina ist eine große Sache. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenka hat seine österreichischen und deutschen Präsidentenkollegen geladen. Vor der internationalen Bildungs- und Begegnungsstätte Johannes Raum Minsk warten Busse für das Fußvolk. Es wird eng. Schnell sind alle Plätze besetzt.
Tausende Menschen. Und da fahren wir hier, glaube ich, links rein. Ja, da. Also hier ist die Straße. Das war die Landstraße, wo man entlang fuhr. Und hier war so ein kleiner Weg hier hinein. Und da stand kein Schild, kein wusste nicht. War nur ein Wald hier. Und so eine kleine Schmutzstraße ging hier hinein.
Das Wissen um die Vergangenheit macht die Gegend unheimlich. Diesen unscheinbaren Waldweg gingen Menschen zu ihrer eigenen Ermordung. Wir steigen aus dem Bus, bleiben zunächst an der Straße stehen, an einem der schlimmsten Vernichtungsorte der Nazis. Holocaust mit Kugeln. Hier fand er statt. Ein frisch angelegter Weg in den schattigen Kiefernwald. Die hohen Bäume stehen eng beieinander. Frisch gesätes Gras am Wegesrand. Kleine Halme brechen aus den Saatkörnern. Dann die Lichtung. Für Unwissende könnte es hier idyllisch sein. Eine Bühne ist aufgebaut. Flaggen wehen. Security-Check, Taschenkontrolle, Sicherheitsschleuse.
Das ist also eine Dreckstraße, direkt zwischen den Bäumen. Und da war ein großer Schutthaufen auf einer Seite. Da hat man dann noch einen großen Haufen von, Sand und was da immer war. Muss man drüber klettern, um überhaupt da ranzukommen.
Und dieser Weg ist neu?
Das ist alles neu. Ja, das hier, dieser Weg, der Weg. Also hier da drüben, das sind die Gruben. Also die, wo die Menschen umgebracht worden sind.
Im Epizentrum der Todeszone ist es windig. Es riecht unangenehm süßlich. Hier also sind meine Nachbarn und Kurts Eltern ermordet worden. Unter den tausenden Toten ist auch Kurts Retter, sein Schuldirektor Dr. Klibanski mit seiner Familie. Die Lichtung ist kein lebensfeindlicher Ort. Helle Schmetterlinge flattern zwischen hohen Bäumen, Vögel zwitschern laut, Sonnenlicht brennt auf die symbolisch sichtbar gemachten Gruben. Geladene Gäste, Offizielle, Menschen in Uniform um uns herum. Wie zwei Welten. Das Gräberfeld als malerische Kulisse. Kurt bekommt einen Platz auf der Ehrentribüne. Mich setzt man daneben. Immer wieder bitten Kamerateams und Reporter Kurt um kurze Zitate. Das Statement eines alten Zeitzeugen ist sehr gefragt. An diesem Ort hätte auch das Leben von Kurt ein Ende gefunden, wenn Großbritannien ihn nicht ins Land gelassen hätte. Die Präsidenten treffen ein. Den offiziellen Reden von schwerer Vergangenheit, dem Wunsch nach Versöhnung und friedlichem Zusammenleben kann ich kaum folgen. Bilder blitzen in meinem Kopf auf. Bilder einer Familie in Schwarz-Weiß, farblos, womöglich um mich selbst zu schonen. Eine grausame Nähe, trotz des großen zeitlichen Abstands. Bundespräsident Steinmeier verbindet die deutsche Verantwortung für die Taten mit der steten Verantwortung zur Erinnerung und sieht darin eine Chance.
Diesen Ort in das historische Bewusstsein Europas zurückzuholen, das ist ein lange überfälliger Schritt. Was nun hier an diesem Ort entstanden ist, ist deshalb von unschätzbarem Wert, weil eben das Wissen um Orte wie diesen und die Erinnerung an das, was hier geschah, unabdingbar ist für ein Verständnis von uns selbst. Das 20. und auch das 21. Jahrhundert lässt sich nicht denken ohne dieses
Neben mir sitzt der alte Mann und erlebt Unglaubliches.
Gemeinsame europäische Verantwortung für das Nie wieder Krieg.
Mehr als 7 Jahrzehnte nach der Ermordung seiner Eltern wird ihnen an ihrem Todesort gedacht. Endlich eine offizielle Anerkennung.
Wenn wir uns auch fortan ohne die Hilfe von Zeitzeugen in der weiteren Zukunft daran erinnern wollen, warum uns dieses auf Menschlichkeit gegründete Europa, dieser gemeinsame europäische Kontinent so wichtig ist, dann müssen wir seine Geschichte lehren und lernen und sie jeder Generation neu vermitteln.
Die Reden sind zu Ende. Junge Frauen in langen Gewändern stehen zwischen den Gräberfeldern, halten Tauben in den Händen. Losgelassen fliegen alle Tauben, bis auf eine. Die eine bleibt noch kurz in den Händen sitzen, so als ob sie diesen Ort nicht verlassen mag. Dann folgt auch sie dem Schwarm, der schon bald über dem Kiefernwald aus dem Blick verschwindet. Ein langsamer Trauermarsch setzt sich in Gang. Die Offiziellen an der Spitze. Jeder Schritt getragen von trauriger Musik. Ganz leicht trägt der Wind jetzt den süßlichen Geruch einer benachbarten Müllkippe herbei. Die Zeiten geraten durcheinander. Lange vor mir haben Walter und Lotte mit Ruth und Margret in unserem Haus gelebt. Lange vor meiner Geburt wurden sie ermordet. Wir leben zu verschiedenen Zeiten unter dem gleichen Dach. Dennoch besuche ich ihre Trauerfeier. Eine Trauerfeier für Menschen, die nie bestattet wurden.
Man hofft, dass, wenn wir alle nicht mehr da sind, dass andere es auch nicht vergessen. Die Kinder oder die Enkelkinder. Ich hatte ja gehofft, dass meine Enkelkinder mitkämen, aber irgendwie hat es nicht geklappt.
Meine Damen und Herren, beachten Sie, dass ich dann...
Durch die Reise ist vieles real und begreifbar geworden. Das Leid der Hinterbliebenen, das Fehlen der Ermordeten kann und darf nicht ignoriert werden. Eine Gedenkfeier nach mehr als 7 Jahrzehnten ist richtig und wichtig. Kurz vor dem Abflug hatte Kurt mir das nochmal erklärt.
Also für mich war es wirklich ein Abschluss. Das hat in meinem ganzen Leben irgendwie gefehlt. Wenn man normalerweise Menschen verliert, im Normalen, man kann das akzeptieren. Und dann hat man eine Beerdigung und dann man trauert. Also heute, wie das ist, normal. Das akzeptiert man und dann geht das Leben weiter. Aber in meinem Fall, wir waren zusammen und meine Eltern, also wenn ich sie so in meinem, so vor mir sehe, wenn man das noch sehen kann, es waren junge Menschen. Nicht? Und das ist schwer zu verstehen.
Versuche zu relativieren oder zu leugnen gibt es immer wieder. Aber es ist keine Option. Wir müssen reden, auch mit über 90.
Das ist keiner mehr da, neppisch. Ja, wir sind alle...
Wie fandst du das eigentlich gestern, dass alle mit dir reden wollten?
Ja, es ist mir nicht so angenehm.
Und wenn ich dich jetzt frage?
Ja, das ist was anderes. Aber fremde Menschen, sie sind so freundlich, nicht? Und wenn sie mir fertig sind, Dankeschön, dann gehen sie so weiter. Aber sie sollen ruhig schreiben. Ich bin froh, dass sie es schreiben. Sie sollen es schreiben. Ich tue es nicht, weil ich das sagen will, aber ich tue es nur, dass man es schreiben soll.
Wieder zu Hause. Das grausame Schicksal und den Ablauf des rücksichtslosen Mordens an unseren Nachbarn kenne ich jetzt sehr genau. Es wird mich nie wieder loslassen. Sie waren und wir sind im selben Haus zu unterschiedlichen Zeiten Eltern, die für ihre Kinder das Beste wollen. Und Kinder, die davon ausgehen, dass ihr ganzes Leben noch vor ihnen liegt. Garantien für eine gute und sichere Zukunft gibt es nie. Weil ich mein Zuhause liebe, weil hier meine Heimat ist, muss ich Kinderlachen und Holocaust zusammenkriegen. Das geht nur über einen guten Umgang mit der Vergangenheit, die niemand ungeschehen machen kann. Über Ruth, Margret und ihre Eltern habe ich eigentlich nichts herausgefunden. Kein Foto, keine Zeugen, die sich an sie erinnern. Kein Bericht, keine Erwähnung. Niemand konnte mir sagen, ob Ruth und Margret schüchterne, aufgeweckte, ängstliche, zufriedene oder vielleicht ganz besonders neugierige Kinder waren. Sie werden wahrscheinlich wie meine Kinder durchs Haus gelaufen sein. Werden mal im Keller, mal auf dem Dachboden, mal im Garten gewesen sein. Irgendwann durften sie nicht mehr ins Schwimmbad gehen, nicht mehr in ihre Schule. Man nahm ihnen ihre Wohnung, beraubte sie ihrer Freiheit, enteignete, verschleppte und ermordete sie und ließ sie das alles selbst bezahlen. Durch meine ermordeten Nachbarn habe ich Kurt kennengelernt. Mein Geschichtswissen ist seine persönliche Erfahrung. Das Wissen um das Geschehene sieht er als mögliche Chance, dass sich das Grauen nicht wiederholt. Seine Gefühle zu den Deutschen sind nicht unbelastet. Er sagt, dass er nicht so gerne redet. Aber er tut es, damit die Menschen Bescheid wissen über etwas, von dem er selber gar nicht erwartet, dass es jemand verstehen kann.
Ärger ist nicht das richtige Wort. Hass auch nicht. Ich weiß nicht, wie mich dabei auszudrücken. Aber vergessen kann man es nicht und verstehen kann man es auch nicht. Wenn man so rational darüber nachdenkt, dass Deutschland war das Land von Kultur, von Goethe, von Schiller, von Beethoven und so weiter. Und dann, das ist die eine Seite, dass in einem so einem Land sowas passieren kann. Das kann keiner verstehen.
WDR 5